Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Berlin und Paris einigen sich auf den langen Weg zu mehr Stabilität in der EU. Aber rasche Lösungen bleiben blockiert. Was ist da überhaupt noch möglich? Dann, wie viel Westschweiz steckt in der Möchtegern-Bundesrätin Marina Carroppio? Genug für das Tessin, zu wenig für die Romandie. Und gegen Ende der Sendung wenig Schmeichelhaftes.
Die politische Streitkultur ist auf den Hund gekommen, muss ich sagen.
Hildegard Hambrücher muss es wissen, sie war ja auch 50 Jahre lang Spitzenpolitikerin in Deutschland. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fazer. Mario Monti, der neue italienische Ministerpräsident, war auch dabei, aber eigentlich drehte sich heute beim Minigipfel in Straßburg wieder einmal alles um Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Nicolas Sarkozy. Die beiden betonten, man werde die Eurokrise gemeinsam durchstehen. Doch in den entscheidenden Punkten blieben sie uneins. Der Bericht von Urs Bruderer.
Wir arbeiten pratiquement tous les jours ensemble, nos équipes, la chancelière et moi-même, c'est pratiquement tous les jours que nous échangeons. Voilà.
Er und die deutsche Kanzlerin arbeiteten täglich zusammen, so der französische Präsident. Derzeit arbeitet man offenbar vor allem an möglichen Änderungen der EU-Verträge.
Nous travaillons sur des propositions.
Vorschläge wolle man vor dem nächsten EU-Gipfel am 9. Dezember vorstellen.
Avant la réunion de Bruxelles du 9 décembre.
Es war viel von Einigkeit die Rede heute, doch in der Sache widersprach man sich. So verriet Merkel zum Beispiel, welche Vertragsänderungen ihr vorschweben und welche nicht.
Wenn wir einen ersten Schritt in Richtung Fiskalunion gehen, zum Beispiel, dass man den Stabilitäts- und Wachstumspakt einklagen kann, dass es sich automatischer verhält, dann ist das ein Schritt, aber nicht die Voraussetzung, dass ich meine Haltung, die ich gestern geäußert habe, ändern werde.
Also ja zu scharfen und automatischen Sanktionen für Länder mit zu hohen Defiziten oder Schuldenbergen und nein zu Eurobonds, gegen die sie schon gestern polemisierte. Sarkozy ließ durchblicken, dass er auch über Eurobonds nachdenkt. Nicht nur gemeinsame Staatsanleihen, auch die Rolle der Europäischen Zentralbank ist wohl umstritten.
Nous avons indiqué notre confiance à la Banque Centrale Européenne.
Sie hätten gemeinsam ihr Vertrauen gegenüber der EZB festgehalten und seien sich einig, dass man sich aus Rücksicht auf deren Unabhängigkeit mit positiven wie negativen Empfehlungen zurückhalten müsse.
Il fallait s'abstenir de demandes positives ou négatives.
Merkel brachte das auf einen für Sarkozy wohl zu einfachen Nenner.
Der französische Präsident hat eben gesagt, dass die Europäische Zentralbank unabhängig ist.
Kurz, noch funktioniert die Einigkeit zwischen Paris und Deutschland nur, weil man einfach überhört, was man nicht hören will.
Welche raschen Wege könnten aus der Finanzkrise führen? In Straßburg blieb die Frage offen. Wir stellen sie nach den Nachrichten. Und die hat jetzt Susanne Schmucke.
Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von Portugal weiter herabgestuft auf BB+. Grund sei die hohe Verschuldung. Im Sommer hatte bereits Moody's Portugals Zahlungsfähigkeit massiv schlechter bewertet. Das Land erhält bereits Geld aus dem Europäischen Rettungsfonds. Im Kapitalmarkt bemüht es sich derzeit nicht um Kredite. In Portugal selbst wurde heute gestreikt. Arbeiter und Angestellte protestierten gegen den Sparkurs der Regierung. Flugzeuge blieben am Boden, Züge und Busse fuhren nicht. Schulen blieben geschlossen. Die EU-Kommission will vor dem Europäischen Gerichtshof erneut gegen Deutschland klagen. Die Regierung in Berlin habe ein früheres Urteil dieses Gerichts zum sogenannten VW-Gesetz nicht vollständig umgesetzt. Es geht um die Sperrminorität, welche gemäß VW-Gesetz dem Bundesland Niedersachsen zusteht. Das Land kann trotz einem Aktienanteil von rund 20% Beschlüsse des Konzerns blockieren. Nach Ansicht der Kommission behindert dieses Vetorecht Niedersachsens den freien Kapitalverkehr in der EU. Die Parlamentswahlen in Ägypten sollen am Montag beginnen, trotz der Unruhen. Der Zeitplan könne eingehalten werden, hieß es in einer Stellungnahme des obersten Militärrats. Zuvor hatte sich der Militärrat für die Gewalt der Polizei gegen Demonstranten entschuldigt. In Kairo war die Lage heute entspannt. Die Proteste beschränkten sich auf den Tahrir-Platz. Die Arabische Liga hat entschieden, noch keine Wirtschaftssanktionen gegen das Regime von Präsident Assad in Syrien zu verhängen. Die Außenminister entschieden stattdessen, Syrien noch einmal 2 Tage Zeit zu geben, um ein Abkommen für eine Beobachtermission der Arabischen Liga zu unterzeichnen. Für eine harte Linie gegenüber Syrien hatten sich gemäß Diplomaten Katar und Saudi-Arabien stark gemacht. Für mehr Nachsicht waren Algerien und Oman. Die Stilllegung der Schweizer Atomkraftwerke wird teurer als bisher angenommen. Das zeigen die aktuellen Berechnungen der AKW-Betreiber im Auftrag des Bundes. Insgesamt dürfte die Stilllegung und Nachbetreuung der alten Kernanlagen gut 20 Milliarden Franken betragen. Das sind 10% mehr als vor 5 Jahren geschätzt. Der christliche Friedensdienst CFD und rund 50 weitere Organisationen fordern für Migrantinnen ein spezielles Aufenthaltsrecht. Anlass ist der Start einer internationalen Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Die Organisationen kritisieren unter anderem, das Aufenthaltsrecht sei oft an die Ehe gekoppelt. Bei einer Trennung müsse die Frau ausreisen. Diese Abhängigkeit hindere Migrantinnen daran, Hilfe zu suchen. In Frankreich hat der Zug mit hochradioaktivem Atomabfall für das deutsche Gorleben einen Zwischenhalt eingelegt, gemäß Nachrichtenagenturen auf einem Rangierbahnhof in der Nähe der Stadt Metz. Der Zug hatte gestern die französische Wiederaufbereitungsanlage La Hague verlassen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Tränengas gegen mehrere hundert Personen vor, die versuchten, die Gleise zu besetzen. In Wien ist der österreichische Liedermacher Ludwig Hirsch, 65-jährig, gestorben. Die Polizei geht von Suizid aus. Hirsch wurde bekannt als Sänger, Komponist und Texter von makabren poetischen Songs wie »Komm, großer schwarzer Vogel«. Im Frühling war er noch auf der Bühne zu sehen gewesen in Österreich, Deutschland und auch in der Schweiz im Rahmen seiner Tournee »Gänsehautnah«. Am Masters-Tennisturnier in London hat Roger Federer gegen Marty Fish aus den USA gewonnen mit 6:1, 3:6 und 6:3. Zur Börse, der SMI schloss bei 5.357 Punkten minus 0,5%. Die US-Märkte sind wegen Thanksgiving geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 22,64 gehandelt, der Dollar zu 91,97 Rappen. Das Wetter. Morgen Nebel bis auf 600 Meter, tagsüber teilweise Auflösung. Im Nebel um 4 Grad, sonst meist sonnig und 6 bis 11 Grad mild.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Eine Tessinerin will in den Bundesrat und das macht es einer Romont besonders schwer.
Ich bin wirklich einer Zwickmühle, ich muss es sagen. Ich habe das noch selten so erlebt.
Wählt sie die Frau aus der Ferne oder einen Mann aus der Heimat? Dann, der GAV ist tot, es lebe der GAV, die Lebenskurve eines 100-Jährigen. Blago Weschensk ist dort, wo sich Chinesen und Russen guten Tag sagen. Dort geht's hin. Und es geht auch nach München in die gute Stube von Hildegard Hamm-Brücher. Die 90-Jährige hat die deutsche Politik ein halbes Jahrhundert lang mitgestaltet. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, auch im Abonnement unter drs.ch. Bei der EU tut sich was, wenn jetzt in Straßburg von einer Änderung der EU-Verträge gesprochen wird. Aber bis das ausgehandelt ist, geht viel Zeit verloren. Was es jetzt braucht, ist eine schnelle Lösung, um die Krisenstaaten mit Geld zu versorgen. Deshalb drängen vor allem die Franzosen darauf, dass die Europäische Zentralbank massiv eingreift. Sie soll noch mehr von diesen Staatsanleihen kaufen, die keiner haben will. So will man die europäische Schuldenkrise in den Griff bekommen. Bei mir im Studio ist jetzt Maren Peters aus unserer Wirtschaftsredaktion. Maren Peters, Angela Merkel sperrt sich gegen diese Intervention der EZB. Wieso denn?
Ja, Frau Merkel hat wohl vor allem Angst vor einem Zerfall der Stabilität in der Euroregion. Wenn die EZB signalisiert, dass sie unbegrenzt Staatsanleihen kauft, dann könnten Schuldenstaaten wie Griechenland, wie Italien oder Portugal das als Einladung verstehen, erst recht jetzt den Schlendrian walten zu lassen. Sie hätten dann ja die Sicherheit, dass die EZB sie wieder raushaut. Das könnte zu noch größerer Verschuldung führen und die Euro-Krise weiter verschärfen. Und was hinzukommt, Wenn die EZB noch stärker einsteigt und unbegrenzt Staatsanleihen kauft, dann kommt mehr Geld in Umlauf und das könnte die Inflation in Europa anheizen, also die Preise nach oben treiben.
Frankreich will das trotzdem, diesen Eingriff, aber Frankreich hat ja auch kein Interesse an einem Zerfall und an Inflation.
Ja, das ist richtig, aber Frankreich hat anders als Deutschland ein Problem, das schnell gelöst werden muss. Frankreichs Wirtschaft läuft nicht rund, die Franzosen haben ein hohes Haushaltsdefizit und jetzt droht die Herabstufung durch große Ratingagenturen. Frankreich gerät also mit anderen Worten immer tiefer in den Strudel der Euro-Schuldenkrise und um das abzuwenden, ist Frankreich an einer schnellen Lösung interessiert und die gibt es, so wie es im Moment ausschaut, wohl nur über die Europäische Zentralbank als letzter Rettungsanker in der Not.
Aber wäre es denn überhaupt möglich politisch so schnell, dass die EZB dann auch so stark eingreift?
Das wichtigste Ziel der EZB, das ist klar definiert. Sie soll stabile Preise garantieren, also Inflation verhindern. Dafür wurde sie ja gegründet. Aber sie hat noch andere nachgeordnete Ziele und eines davon ist, an der finanziellen Stabilität der Währungsunion mitzuwirken. Um das zu machen, kauft sie schon seit ein paar Monaten Staatsanleihen von europäischen Schuldenstaaten wie Griechenland, wie Portugal oder auch Italien auf. Allerdings nicht direkt, das darf sie nicht, sondern indirekt auf dem Sekundärmarkt, also über Banken und Versicherungen. Das ist immer als Tabubruch kritisiert worden, vor allem von der Deutschen Bundesbank und von deutschen Politikern, aber die EZB und da vor allem der vor kurzem abgetretene Präsident Jean-Claude Trichet hat immer wieder betont, dass das nur eine vorübergehende Maßnahme sein soll, um eine Kreditklemme zu verhindern, aber auf keinen Fall eine Dauerlösung.
Und Alternativen gibt es keine, um schnell Geld zu beschaffen?
Nein, die sind im Moment nicht absehbar. Die Politiker haben es ja nicht geschafft, den europäischen Rettungsschirm mit ausreichend Geld zu versorgen, für den Fall, dass eben auch Italien oder andere Schuldenstaaten gerettet werden müssen. Eigentlich wollten die Politiker bis Mitte November Leitlinien vorlegen, wie diese Wirkungskraft des Rettungsschirms verstärkt werden kann. Das haben sie zuletzt beim G20-Gipfel in Cannes versichert, aber das ist bis heute eben nicht gelungen. Und solange die Politik keine Klarheit schafft, wird kaum jemand in die Eurozone investieren. Das hat sich ja in dieser Woche gezeigt, dass europäische Staatsanleihen bei Anlegern extrem unpopulär sind. Gestern hat sogar Deutschland, das bei Anlegern eigentlich als bombensicher gilt, seine Anleihen nicht losgebracht. Die Ökonomen, die sprechen ja sogar schon von einem Käuferstreik. Das zeigt, das Vertrauen an den Finanzmärkten, das schwindet und darum ist eine schnelle Lösung gefragt. Die gibt es im Moment eben nur mit der Europäischen Zentralbank.
Und diese Revision der EU-Verträge, die nun angepackt werden soll, also das, was jetzt da heute in Straßburg entschieden worden ist, was könnte diese Revision bringen?
Ja, Details sind ja noch offen, aber wahrscheinlich ist wohl, dass es einige Schritte in Richtung Fiskalunion geben wird, wie von Merkel gefordert. Und das heißt zum Beispiel automatische Sanktionen gegen Schuldenländer und eine stärkere Überwachung der Haushaltsdisziplin von Brüssel aus. Aber selbst wenn, wie heute angekündigt, eine Einigung bis zum 9. Dezember gelingt, bis das dann alles umgesetzt ist, das kann lange dauern. Und bis dahin muss wohl die EZB aushelfen. Mittel- oder langfristig wird man dann aber vielleicht doch nochmal auf die Idee der Eurobonds zurückkommen, auch wenn Merkel sich heute noch mit aller Macht dagegen gesträubt hat.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Eben noch haben wir darüber berichtet, dass Deutschland beim Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz nachverhandeln will. Diese Art von Abkommen mit einer Quellensteuer sollen der Schweiz helfen, das Bankgeheimnis ein Stück weit zu bewahren. Sie gelten deshalb in Bundesbern als Ei des Kolumbus in einer heiklen Angelegenheit. Jetzt zeigt auch Frankreich die rote Karte ganz offiziell. Paris will von so einem Abkommen nichts wissen. Rudi Meder.
Frankreich kämpft mit Härte gegen Steuerhinterziehung. Man tut alles, um zu verhindern, dass französische Bürger ihr Geld auf ausländischen Konten verstecken. Die Steuerpolizei soll bald mehr Macht erhalten, Steuerdelikte werden künftig weniger schnell verjähren. Deshalb lehnt die französische Budgetministerin die von der Schweiz angebotene Abgeltungssteuer ab. Sie würde den französischen Fiskus mit einer Pauschale vergüten für schwarzes Geld auf Schweizer Konten, wobei der Steuersünder selbst anonym bliebe. Valérie Pécresse.
Nous ne souhaitons pas nous engager dans le dispositif proposé par l'Association des banques suisses. Rübig.
Wir wollen uns auf das von der Schweizerischen Bankiervereinigung vorgeschlagene Modell Rubik nicht einlassen. Das würde uns zwingen, unsere Prinzipien zu verraten. Französische Steuerpflichtige müssten ihre Konten in der Schweiz gar nicht mehr angeben.
Avec ce dispositif, les contribuables français ne seraient même plus tenus de déclarer les comptes qu'ils détiennent en Suisse.
Es ist das erste Mal, dass die zuständige Ministerin in dieser Frage öffentlich Stellung nimmt. Valérie Pécresse ist offizielle Sprecherin der Regierung und stützt sich auf einen Bericht, den die Regierung demnächst ans Parlament weiterleiten will. Im Kampf gegen den Steuerbetrug setze man voll auf Kontrolle, betont Valérie Pécresse.
Le contrôle, c'est la seule voie qui respecte notre pacte républicain, c'est la seule voie que les Français acceptent, c'est la seule voie qui protège notre modèle social. Je vous remercie.
Kontrolle sei der einzige Weg, den die Franzosen akzeptierten. Die Hoffnung der Schweiz, auch Frankreich werde sich angesichts der lockenden Millionen auf Verhandlungen über eine Abgeltungssteuer einlassen, scheinen sich zu zerschlagen. Frankreich wird wohl auch in Brüssel Druck machen, damit die Abkommen, wie sie Deutschland und Großbritannien bereits unterzeichnet haben, nicht in Kraft treten.
In knapp 3 Wochen wählt die Bundesversammlung den neuen Bundesrat und schon morgen bestimmt die SP-Fraktion, wen sie offiziell vorschlägt. Hoffnungen auf die Nachfolge von Micheline Calmiret machen sich 3 Westschweizer Kandidaten und eine Tessinerin, Marina Garoppio. Tessin-Korrespondent Alexander Grass stellt sie vor.
45 Jahre ist sie alt, sie hat 2 Kinder, sie ist praktizierende Ärztin, Vizepräsidentin der SP Schweiz, Nationalrätin, Präsidentin des Mieterverbandes und jetzt ist Marina Garoppio auch noch Kandidatin für das Amt des Bundesrates.
Es ist klar, ich komme von Tessin, von der italienischen Schweiz, ich habe eine andere Kultur und eine andere Sprache als die Leute, die jetzt im Bundesrat sind, aber ich kann wirklich etwas auch beitragen wegen meiner politischen Erfahrung. Die Themen, die ich immer gekümmert haben, sind Arbeit mit der Wirtschaft und oder der Gesundheit. Ich glaube, es ist auch wichtig für den Rest der Schweiz.
Garoppio sagt, sie verstehe sich als Bundesratskandidatin der Grenzregionen. Das Tessin sei ein Seismograph, wo sich heute Probleme ankündigten, die übermorgen in der übrigen Schweiz ankämen.
Ich denke zum Beispiel an die Personenfreizügigkeit. Seit Jahren haben wir aufmerksam gemacht, dass es gibt Probleme für einen Teil der Bevölkerung und gewisse Regionen. Es gibt das Problem der Landdumping, es gibt die Probleme der Missbräuche. Und diese Probleme, die wir jetzt im Tessin haben, sind ähnliche Probleme, die wir in Basel haben, in Genf, im Jura oder auch andere Kantonen.
Von der rechtspopulistischen Lega dei Ticinesi abgesehen, wird Garoppios Kandidatur von allen Parteien im Tessin unterstützt. Auch die Kantonsregierung steht hinter Garoppio. FDP-Finanzdirektorin Laura Sadis ist Regierungspräsidentin.
Io l'ho conosciuta come collega in politica.
Sie schätze Garoppio, sagt Laura Sadis, die in derselben Zeit wie sie selber auch Fraktionschefin im Tessiner Kantonsparlament gewesen sei. Es gebe zwar verschiedene Ansichten, gemeinsam sei aber der gegenseitige Respekt und vor allem die Fairness in der politischen Auseinandersetzung und das in einem Kanton, wo der Populismus zu einer Verrohung der Debatte geführt habe.
Credo che una rappresentanza svizzera italiana in seno al Consiglio federale.
Sie glaube, dass ein Tessiner Vertreter im Bundesrat Kenntnisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mitbringe, die anderswo in der Schweiz erst noch wachsen würden. Das Tessin lebe aufs Engste verzahnt mit einer der dynamischsten Regionen von EU-Europa. Das habe im Tessin besondere Kompetenzen entstehen lassen. Und nicht zuletzt kämen aus dem Tessin Modelle in der Schul- und Familienpolitik, die in der ganzen Schweiz Beachtung gefunden hätten. In der Bundesverfassung steht, dass alle Landesteile im Bundesrat angemessen vertreten sein sollten. Seit dem Rücktritt von Bundesrat Flavio Gotti 1999 sind aber alle 6 Kandidaturen aus dem Tessin gescheitert. Der Tessiner CVP-Ständerat Filippo Lombardi.
Ich glaube, es wäre wichtig, dass das Tessin diese Chance nicht verpasst. Weil das ist eine Kultur, das ist die 3. Schweiz, die seit jetzt 13 Jahren im Bundesrat nicht vertreten ist. Und man spürt, dass das schadet dem Föderalismus in der Schweiz, dem Respekt der Minderheiten und auch unserer Beziehungen mit einem großen Nachbarland wie Italien.
Filippo Lombardi. Sie könnte im Bundesrat alle Grenzregionen vertreten, preist sich also Marina Garoppio selbst an. Das sieht man in der Westschweiz mit Grenzkantonen wie Genf, Neuenburg oder der Waadt anders. Die Romandie habe Anspruch auf 2 Sitze im Bundesrat. Patrick Mühlhauser mit der Westschweizer Perspektive.
Maria Roth Bernasconi hat ein großes Problem mit Bundesratskandidatin Marina Garobio.
Also ich bin wirklich einer Zwickmühle, ich muss es sagen, ich habe das noch selten so erlebt.
Denn als Genfer Nationalrätin fällt es ihr schwer, eine Tessinerin zu unterstützen. Doch Maria Roth Bernasconi ist auch Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz, welche die Kandidatur von Marina Garobio unterstützen. Als Frau und bei Themen wie Personenfreizügigkeit und Lohndumping würde sie sich durchaus durch die Tessinerin vertreten fühlen, sagt die Genferin. Aber kommt hinzu, die Roma machen einen Drittel aller SP-Nationalräte aus.
Das ist eben das andere Problem.
Maria Roth Bernasconi weiß, in der Westschweizer SP würden es viele nicht gutieren, keinen der ihren im Bundesrat zu haben. Sesla Amarell, Präsidentin der SP Waadt und frisch gewählte Nationalrätin, bringt es auf den Punkt.
Les Suisses romands ont droit à ce siège.
Die Westschweiz habe Anrecht auf diesen zweiten Bundesratssitz. Basta. Die lateinische Schweiz ist offensichtlich bloße Rhetorik. Das Tessin und die Westschweiz sind nur dadurch verbunden, dass in beiden Landesteilen Minderheiten leben. Und die würden jetzt gegeneinander ausgespielt, ärgert sich Sesla Amarell.
Ce qui est dérangeant dans cette discussion, c'est justement qu'on oppose des minorités à d'autres minorités.
Die Westschweiz will dem Tessin keinen Bundesratssitz abgeben. Das sollen die Deutschschweizer machen. Das ist auch der Tenor in den Westschweizer Medien. Das Nachrichtenmagazin Lepto titelt heute «Le Duel des Surdoués», das Duell der Hochbegabten. Die Rede ist vom Freiburger Ständerat Alain Berset und dem Waadtländer Gesundheitsminister Pierre-Yves Maillard. Einen anderen Namen auf dem Ticket der SP kann sich das Nachrichtenmagazin nicht vorstellen. Leicht arrogant und überheblich mutet gar der Leitartikel in der Zeitung «Le Matin» an. «Sorry, liebe Tessiner Freunde, euch daran erinnern zu müssen», schreibt die Chefredaktorin, «aber die Westschweiz erwirtschaftet einen Viertel des Bruttoinlandproduktes und zählt mehr als 1,7 Millionen Einwohner. Die Westschweiz muss auf 2 Bundesräte zählen können. Die Tessiner vertröstet sie auf später. Eure Zeit kommt schon noch. Comprendere?» Deutlicher geht es kaum. Nur ein Westschweizer Bundesrat kommt auch für René Longe, Präsident der SP Genf, nicht in Frage.
Ich denke, das wäre dann nicht gut, oder? Ich denke schon, dass die Westschweiz hat schon so Besonderheiten und auch die Notwendigkeit der Brücke zwischen den zwei Landesteilen.
Dass auch das Tessin seine Sonderheiten hat, dass auch das Tessin ein Landesteil ist und dass auch das Tessin eine Brücke zum Rest der Schweiz bräuchte, das zählt offenbar in der Westschweiz nichts.
Mit dem Beitrag von Patrick Mühlhauser ist es 18.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem 100-jährigen Papier, einer uralten Nachbarschaft und einer 90-jährigen Kämpferin. Zuerst aber mehr Wasserkraft statt Atomkraft. So heißt ein starkes Credo des Bundes für den Atomausstieg. Allerdings streiten sich Umweltverbände, Experten und die Strombranche darüber, wie viele neue Wasserkraftwerke die Schweiz überhaupt verträgt. Die Kantone schlagen neue Projekte vor, auch in Schutzgebieten. Umweltverbände lehnen sie ab und der Wasserwirtschaftsverband zweifelt ganz generell an der Durchführbarkeit. Und was macht der Bund? Er buchstabiert zurück. Caroline Ahn.
Der Bund buchstabiert bei 2 umstrittenen Ankündigungen zurück. Erstens, geschützte Landschaften müssen nicht geflutet werden. Zweitens, Restwasser aus Kraftwerken, wichtig für Fische und Pflanzen, wird nicht vermindert. Der Wille, an solchen Umweltschutzbestimmungen zu rütteln, sei überschätzt worden, sagt Thomas Volken, Leiter der Sektion Energiepolitische Instrumente beim BFE.
Wir sehen aber aus der Realität, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass das passiert, aber in einem wesentlich geringeren Ausmaße, als wir das bis jetzt angenommen haben.
Diese Erkenntnis hat das BFE aus einer Umfrage bei Kantonen, Verbänden und der Strombranche gewonnen. Zugleich hat das BFE die Möglichkeit, Groß- und Kleinwasserkraftwerke zu bauen, überschätzt. Ein gutes Beispiel ist der Kanton Wallis. Er liefert einen Drittel der heutigen Wasserkraft. Moritz Steiner, zuständig für Energie und Wasserkraft, hat gerechnet. Der Kanton Wallis könnte rund 1,5 Terawattstunden beisteuern, ist er überzeugt. Jedoch nicht ohne auch in Schutzgebieten zu bauen. In einem der 6 Gebiete, die im Wallis unter Schutz gestellt wurden, gäbe es bereits ein konkretes Projekt.
Es geht hier um
immerhin 100 Gigawattstunden. Es ist auch ein Projekt, das jetzt in dieser Vorprojektphase äußerst gut geplant wurde, das sich äußerst gut auch in die Landschaft integriert, das mehr oder weniger unterirdisch. Und hier handelt es sich um ein Projekt im Oberalitschgebiet.
Zudem brauche es einen flexiblen Umgang beim Restwasser.
Hier macht es Sinn, vielleicht mehr Restwasser laufen zu lassen, an einem anderen Ort allenfalls weniger Restwasser. Ich möchte nochmals betonen, es geht nicht um die berechtigten ökologischen Anforderungen auszuhebeln, aber was wir wirklich anstreben, gerade bei diesem Bereich, wäre doch effektiv diese maßgeschneiderten Lösungen.
Gegen einige der Walliser Projekte gäbe es aber Einsprachen und einige würden wohl nicht realisiert. Damit schrumpfe die mögliche Stromproduktion. Dies ist ganz im Sinne der Umweltverbände, die nur halb so viel neue Wasserkraft wollen wie der Bund. Der WWF wolle nicht Hand bieten, in geschützten Gebieten zu bauen, sagt Wasserexperte Daniel Häusser.
Es hat auch eine Signalwirkung. Wollen wir wirklich die letzten GWHs aus der Wasserkraft zusammenkratzen? Oder sind wir bereit, aufzustehen und einen Weg Richtung Energiezukunft zu laufen, wo wir auf Energieeffizienz, Solartechnik und Geothermie setzen und dann vielleicht einfach mal ein paar Gebiete auch mal ruhen lassen?
Dieser Widerstand und die heutige Gesetzgebung lassen den Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband daran zweifeln, dass die Wasserkraft, so wie vom Bund geplant, ausgebaut werden kann. Roger Pfammatter, Geschäftsführer vom SWV.
4 Terawattstunden bedeutet Zubau von 5 bis 6 Terawattstunden, weil Verluste zu erwarten sind aus den Restwasserbestimmungen. Das ist nahe dem maximal möglichen Ausbaupotenzial. Das ist zum heutigen Zeitpunkt völlig unrealistisch in unserer Einschätzung.
Für den Wasserwirtschaftsverband ist klar, soll die Wasserkraft noch ausgebaut werden, müsse man auch wieder auf geschützte Gebiete zurückgreifen und die Restwassermenge flexibel regeln.
GAV. Für Arbeitnehmer stehen diese 3 Buchstaben für den Kampf für einen sicheren Job und einen fairen Lohn. Jeder zweite Arbeitnehmer, jede zweite Arbeitnehmerin in der Schweiz untersteht einem Gesamtarbeitsvertrag. Heute vor 100 Jahren kam der Vertrag ins Gesetz. Profitieren können aber nicht nur die Arbeiter. Philipp Meyer zeigt das in seinem Beitrag.
Der Streit wird oft laut und heftig ausgetragen. Zum Beispiel gerade jetzt in der Baubranche, wo die Gewerkschaften und die Bauunternehmer um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag ringen. Die Gewerkschaften wollen mehr Ferien und mehr Lohn. Die Arbeitgeber sind nicht zu Konzessionen bereit. Die Bauunternehmer haben kürzlich die Verhandlungen abgebrochen, die Gewerkschaften umgehend Streiks angedroht. Während der Verhandlungszeit, alle 4 Jahre, läuft dies vor allem in der Baubranche so. Oft dauern die Streitigkeiten so lange, dass es sogar zu einem vertragslosen Zustand kommt. Und doch, am Schluss raufen sich die Sozialpartner jedes Mal zusammen. Die Arbeitnehmer haben viel zu verlieren, wenn der Gesamtarbeitsvertrag nicht zustande kommt. Deshalb lassen es die Unternehmer gerne so aussehen, dass vor allem die Gewerkschaften an einem GAV interessiert sind. Doch in Tat und Wahrheit profitieren auch die Unternehmer in nicht geringem Maße von diesem Vertragswerk. Für die Unternehmer kann der GAV gar existenziell wichtig sein. Grund? Die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union haben die Konkurrenzsituation verändert. Heute können ausländische Unternehmen hier in der Schweiz ihre Güter und Dienstleistungen viel einfacher anbieten, als dies vorher der Fall war. Eine ernstzunehmende Konkurrenz, sagt der St. Galler Arbeitsrechtler Thomas Geiser.
Wenn keine allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge in einem Sektor vorhanden sind, ist es im Prinzip ohne weiteres möglich, dass ein ausländisches Unternehmen mit wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen in der Schweiz arbeitet, aus dem europäischen Raum stammendes Unternehmen, und dagegen ist kein Kraut gewachsen.
Außer der Bundesrat erklärt einen Gesamtarbeitsvertrag eben für allgemein verbindlich. Damit gelten für alle Betriebe innerhalb einer Branche die gleichen Bedingungen, auch für jene, deren Mitarbeiter dem GAV nicht unterstellt sind, also auch für die ausländischen Anbieter. Zusätzlich hilft der Gesamtarbeitsvertrag den Unternehmern, ihre Kosten im Griff zu haben. Die Löhne bleiben stabil und die Mitarbeiter wechseln die Firma weniger häufig. Und noch etwas ist seit dem Anfang des GAV für die Unternehmer wichtig, sagt der Basler Arbeitshistoriker Bernhard Degen.
Sie konnten natürlich auch abschätzen, dass es in dieser Vertragszeit zu keinerlei größeren Konflikten kommen durfte, weil ja in jedem Gesamtarbeitsvertrag auch die Friedenspflicht enthalten ist.
Dass der Gesamtarbeitsvertrag ausgerechnet 1911 ins Schweizer Obligationenrecht eingefügt wurde, war laut Degen eher zufällig. Erst als sich die Maschinen- und Metallindustrie Ende der 40er Jahre entschloss, seine Angestellten einem GAV zu unterstellen, gewann das Vertragswerk an Bedeutung. Seit dieser Zeit hat es kaum jemand gewagt, den GAV grundsätzlich in Frage zu stellen. Versucht hat dies einzig ein Arbeitgeberpräsident in den 90er Jahren. Seine Aussage führte zu viel Aufruhr, konnte den GAV aber trotzdem nicht gefährden. Die Akzeptanz des Vertragswerks zeigt sich denn auch in der Anzahl der unterschriebenen Verträge, sagt Bernhard Degen.
In der Schweiz war der Abdeckungsgrad seit etwa 1950 bis heute immer um die 50%, unabhängig von der Rhetorik, die darum herum jeweils entstanden ist.
Zwar scheint es derzeit so, als könnten sich Gewerkschafter und Bauleute wegen des Streits um den neuen GAV kaum mehr öffentlich gegenübertreten. Trotzdem wurde heute in Bern gemeinsam auf 100 Jahre Gesamtarbeitsvertrag angestoßen. Zu wichtig ist das Vertragswerk für die ganze Schweiz.
Russland ist auch chinesisch. Um das zu sehen, muss man von Moskau aus allerdings 8 Stunden fliegen in die russischen Fernostregionen. In den Weiten der sibirischen Tundra leben nur wenige Menschen. Unerschlossene Waldgebiete überziehen das Gebiet. Die Grenzregion ist stark vom aufstrebenden Nachbarland China geprägt. Die Beziehung zwischen Russen und Chinesen ist lukrativ, aber auch schwierig. Unser Korrespondent Peter Giesling war in der russischen Grenzstadt Blagoweschensk unterwegs.
Auf dem Zentralmarkt der russischen Grenzstadt Blagoweschensk werben jeden Tag mehrere tausend Chinesinnen und Chinesen um Kundschaft. In den Markthallen verkaufen sie Heimelektronikgeräte, Jeans, Hemden, Schmuck, alles aus chinesischer Produktion, zum Teil unter gefälschten Labels weltberühmter Modemarken. Die wenigsten Chinesen hier sprechen Russisch, die Preise aber können sie sich auf einfachste Weise verständigen. Die meisten chinesischen Verkäuferinnen und Verkäufer sind als Touristen eingereist. Aus offizieller russischer Sicht gehen sie ihrer Tätigkeit hier auf illegale Weise nach, doch die Behörden lassen die Händler gewähren. Denn der China-Markt in der russischen Stadt Blagoweschensk und jener in der chinesischen Grenzstadt Haie bilden den Lebensnerv der chinesisch-russischen Nachbarschaft an den beiden Ufern des Amurs. Ohne die Chinesen wäre das Wirtschaftsleben hier sogar zum Erliegen gekommen, meint der russische Journalist Pavel Savinkin von der Internetagentur Amur Info. In den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion habe die Regierung in Moskau den Bedürfnissen ihrer Einwohner in den Fernostregionen keine Beachtung geschenkt. Die Versorgung mit Lebensnotwendigem aus Moskau sei damals ins Stocken geraten. Ohne China wäre unsere Stadt verkommen und wir lebten heute nicht mehr hier. Der Warenaustausch sei damals beiden zugute gekommen. Damals haben uns die Chinesen gerettet. Sie hatten einen Mangel an Badewannen, an Zinkeimern und Ähnlichem und kamen zu uns, um solche Waren zu kaufen. Wir unsererseits, wir konnten uns beim Nachbarn in der chinesischen Stadtteile mit Kleidern ausstatten. Das hat uns im Verlauf der Zeit immer näher gebracht. Die russische Grenzstadt Blagoweschensk ist so auch zum Ausgangspunkt sogenannter Shuttle Traders geworden. So werden jene Russinnen und Russen bezeichnet, welche zum Teil täglich als Touristen ins chinesische Haie reisen und sich dort mit chinesischer Billigware eindecken. Diese bringen sie dann deklariert als Reisegepäck zollfrei nach Russland und leben vom Wiederverkauf dieser Waren. Viele Russen fahren aber auch bloß ans chinesische Amur-Ufer, um sich dort verwöhnen zu lassen. Ich habe mich im Schwimmbad erholt. Ich habe wieder mal für meine Familie eingekauft. Auf dem Markt in China ist alles sehr viel billiger. Im Unterschied zu früher, wo die Russen noch Badewannen ins Reich der Mitte lieferten, bezieht China heute fast nur noch Rohstoffe aus Russland, insbesondere Öl und Gas. Und über eine große Stromleitung fließt bei Blagoweschensk zudem auch reichlich Strom in die Provinz Heilongjiang. Russland verpachtet den Chinesen aber auch weite Land- und Forstwirtschaftsgebiete. 700.000 mit russischem Holz beladene Eisenbahnwaggons sind so allein im vergangenen Jahr nach China gerollt. Davon aber, dass die Chinesen mit ihrem Kahlschlag in den russischen Wäldern reinen Raubbau trieben, will der Minister für Außenhandel der russischen Amur-Region, Igor Gorovoy, nichts wissen. Wir verpflichten die Chinesen ja gleichzeitig, hier in Russland in die Holzverarbeitung zu investieren, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Die Chinesen fällen also nicht nur unsere Bäume, sondern sie produzieren zusammen mit Russen auch Bretter. Zehntausende chinesische Fremdarbeiter finden aber auch auf den Baustellen im russischen Fernen Osten eine für chinesische Verhältnisse gut bezahlte Arbeit. Wie hier am östlichen Stadtrand von Blagoweschensk, wo die chinesische Unternehmerin Lili Hua ein Wohnviertel mit über 1000 Eigentumswohnungen für Russen entstehen lässt. Viele Russen in der Region, vor allem die besonders Schlechtgestellten, fühlen sich durch die chinesischen Migranten bedrängt und fürchten die Konkurrenz der chinesischen Billigarbeiter. Die russische Regionalregierung will die Migration dieser Wanderarbeiter in Zukunft besser kontrollieren und will gleichzeitig vor allem für bestimmte Großbauprojekte, für welche nicht ausreichend russische Fachkräfte rekrutierbar seien, noch mehr Bauarbeiter aus China nach Russland holen. Und der Journalist Pavel Savinkin meint, man könne nicht ausblenden, dass hier in dieser Region das dicht bevölkerte China an den äußerst dünn besiedelten russischen Fernen Osten grenze. Er jedenfalls geht davon aus, dass dieses Territorium dereinst chinesisch dominiert sein werde. Es wäre, meint er, auch völlig unnütz, sich gegen eine solche Entwicklung zur Wehr zu setzen.
Peter Gisling. Die russisch-chinesische Nachbarschaft ist auch Thema der Sendung International am Samstag um 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf DRS1. Sie ist die Grand Old Lady der deutschen Nachkriegsjahre, Hildegard Hambrücher. Die FDP-Spitzenpolitikerin war nach dem Krieg eine der ersten Frauen, die sich in die Politik vorwagten. Lange Zeit war die Vergangenheitsbewältigung das zentrale Thema. Wer spielte im Nazireich welche Rolle? Hambrücher mit jüdischen Vorfahren hatte in ihrer Jugend in ständiger Angst gelebt. Als Erwachsene engagierte sie sich in vielen Ämtern für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Nazi-Geschichte. Am Sonntag erhält sie den Marion-Dönhoff-Preis. Kaspar Selk hat die 90-jährige Hildegard Hambrücher Anfang Woche in München besucht.
Hildegard Hambrücher, diese feingliedrige, fast fragil wirkende Dame, lächelt noch immer. Ihre positive Ausstrahlung, die so viele Menschen immer wieder bezaubert hat, ist noch immer da. Nach 7 Jahrzehnten politischer Auseinandersetzung, nach all den Erfolgen und Rückschlägen, nach all dem Applaus und all den Anfeindungen. Was hat sie motiviert, das 70 Jahre lang auf sich zu nehmen?
Die Erfahrung im Dritten Reich mit der Unfreiheit und der Diktatur und das Glück, es überstanden zu haben, hatte die Konsequenz, dass ich gesagt habe, so jetzt lebe ich dafür, wofür so viele Menschen ihr Leben lassen mussten.
Unter diesen von den Nazis getöteten Menschen waren viele Freunde. Hambrücher war während des Krieges beispielsweise mit den Münchner Studenten in Kontakt, die später als Widerstandskreis Weiße Rose entdeckt und hingerichtet wurden. Das Benennen und das Verarbeiten dieser Nazi-Verbrechen, die richtigen Konsequenzen aus jener Zeit zu ziehen, das war jahrzehntelang Hambrüchers zentrales Anliegen. Zuerst gegen heftigen Widerstand. Zu viele Nazis hatten sich hinübergerettet in die junge Republik. Aber schließlich nach langen Auseinandersetzungen sei die Vergangenheit doch befriedigend abgearbeitet worden.
Ich glaube, dass Deutschland nach großen Anfangsschwierigkeiten, die Nazi-Verbrechen wurden nicht aufgearbeitet, dass nach einer langen Zeit doch eine große Mühe stattgefunden hat. Es haben sehr viele Arbeiten stattgefunden, Wissenschaft und Literatur. Es ist enorm viel geschehen. Und insofern haben wir sicher ein Stück Vergangenheit aufgearbeitet. Aber man muss wachsam sein, wenn virulent wieder diese schrecklichen Theorien und Gedanken aufkreuzen, dass sie nicht wieder um sich greifen.
Und genau das ist ja wieder ein Thema geworden, nach den Serienmorden von Neonazis, über die jetzt alle reden. Das Gedankengut sei zu weit verbreitet, mahnt Hildegard Hambrücher, speziell im Osten Deutschlands. Noch befürchtet sie keine dramatische Entwicklung, aber das könne sich ändern.
Solange es uns gut geht, glaube ich nicht die Befürchtung. Aber wehe, wenn bei uns nun eine Wirtschaftskrise wäre.
Und genau das lässt sich ja nicht mehr ausschließen. Die Demokratie in Deutschland sei noch nicht wirklich gefestigt, hatte sie noch in den 80er Jahren geschrieben. Heute ist sie da weniger skeptisch, aber sie sieht neue Fragen.
Die Demokratie hat sich sehr fortentwickelt, sie ist lebendig. Und jetzt ist etwas passiert, was sehr wichtig ist. Wir haben mehr Anteilnahme der Bürger. Also das, was man die Bürgergesellschaft nennt, Menschen, die sich für irgendwas einsetzen oder gegen irgendwas einsetzen. Und ich glaube eben, dass die Parteiendemokratie noch überhaupt nicht etwas sind, womit man zufrieden sein kann. Wir brauchen dazu die Bürgergesellschaft als zweite Säule sozusagen neben der Staatsformdemokratie. Und daran müssen wir jetzt besonders arbeiten.
Stuttgart 21, der Widerstand gegen Transporte von radioaktivem Müll, gegen Lärm und so weiter, das seien keine schlechten, sondern das seien gute Zeichen. Teilhabe werde von den Bürgern, Bürgerinnen verlangt und das müsse man nutzen für die Demokratie. Wie man andere gesellschaftliche Veränderungen ja auch zum Nutzen aller erstritten habe.
Ja, ich glaube, die wirkliche große gesellschaftliche Veränderung in vielen Ländern, in der Schweiz übrigens auch dann etwas später, aber dann auch mit Karacho sozusagen, ist, dass die Frauen durchgestoßen sind als gleichberechtigte Partner in der Politik, in der Gesellschaft.
Nur nicht in der Wirtschaft, beklagt sie. Aber all das sei ja alles andere als absehbar gewesen, 1950 oder noch 1960.
Wenn ich denke, wie ich angefangen habe, und immer nur höchstens eine Frau da war, die geduldet wurde, die durfte dann immer Kaffee oder Tee kochen für die Herren während der Sitzung. Und das war's dann auch, nicht?
Sie sei keine Emanze, sagt sie. Sie sei keine Feministin, nur eine emanzipierte Liberale. Aber das seit ihrer Jugend. Eine, die sich exponierte, eine, die gestritten hat, wenn auch mit Grenzen und mit Anstand, sagt sie. Und sie wundert sich über die Zustände heute.
Die politische Streitkultur ist auf den Hund gekommen, muss ich sagen. Die ist überhaupt nicht mehr eine faire Art und Weise, den Respekt vor dem anderen, vor den politisch Andersdenken. Und da kann ich immer wieder auf meinen politischen Stiefvater Theodor Heuss zurückgreifen, der erster Bundespräsident war und in wunderbarer Weise versucht hat, uns Demokratie nahezubringen als Lebensform.
Demokratie sei eben nicht einfach ein Heilmittel, es sei eine Lebensart, ein Wettstreit der Gedanken, gepaart mit dem Respekt vor der anderen Meinung, habe Theodor Heuss immer gesagt, der Mann, der das junge Fräulein Brücher seinerzeit überredet hat, in die Politik einzusteigen, in die FDP. Aus der sie 50 Jahre später, 2003, unter Protest wieder austrat. Sie kritisierte damals antisemitische Sprüche, hatte aber zuvor schon lange Probleme mit der Partei. Sie wehrte sich gegen das einseitige Verständnis der FDP als rein wirtschaftsliberale Partei. Das tut sie noch heute.
Ein purer Liberalismus, der dann nur noch ein kapitalistisches System vertritt und die Steuerermäßigung als Symbol, nicht, den Leuten verspricht, das trägt keine Partei mehr. Und darum glaube ich, wenn die FDP sich nicht ganz neu erfindet, wird sie keine Existenzberechtigung haben.
Harte Worte, klare Worte. Für ihren Einsatz, insbesondere für ihr Engagement in der Ostpolitik, sie war seinerzeit Staatssekretärin im Außenministerium unter Helmut Schmidt, für das alles wird sie jetzt geehrt. Bedeutet ihr das etwas?
Seltsamerweise ja.
Das liege an der Frau, deren Namen der Preis trägt, Marion Gräfin Dönhoff, deren Arbeit in Nachkriegsdeutschland eng mit der ihren verbunden gewesen sei.
Das hat mich gefreut. Ich will keine Orden und keine Ehrenzeichen. Aber diese Auszeichnung finde ich schön.
Am Sonntag erhält sie diese schöne Auszeichnung in Hamburg. Hildegard Hambrücher, Kaspar Selk hat sie in Bayern besucht. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.